Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das Kraft hat, Menschenherzen zu verändern. Wir danken dir auch für deinen Geist, den du gegeben hast, der uns auch dein Wort immer wieder aufschließt. Und wir bitten dich, dass du uns gründest in deinem Wort, dass dein Wort tiefe Wurzeln in uns schlägt und uns Stück für Stück verändert in den Menschen hinein, wo du uns haben möchtest. Amen. An unserem letzten Bibelabend zum Epheserbrief haben wir uns beschäftigt mit den großen geistlichen Segnungen, mit denen Gott uns beschenkt hat und auch beschenkt. Mit dieser großen Schatzkiste der geistlichen Segnungen. Wir haben uns beschäftigt mit dem Schatz der Auserwählung, mit dem Schatz des neuen Lebens in Jesus Christus und auch mit dem Schatz des zukünftigen Lebens, unser zukünftiges Erbe. Wir sind also reich beschenkt im Hinblick auf unsere Vergangenheit, im Hinblick auf unsere Gegenwart und auch im Hinblick auf die Zukunft. Und jetzt fahren wir fort im Epheserbrief ab Vers 15. Da schreibt der Paulus: Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinem Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er auch wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner rechten himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen wirkt. Nachdem Paulus in dem vorhergehenden Abschnitt über die großen Segnungen gesprochen hatte, die wir in Christus haben, spricht er nun hier über die große Kraft Jesu Christi. Also wir können diesen Abschnitt auch überschreiben mit dem Titel Die große Christuskraft. Doch bevor er jetzt die Gedanken zur großen Christuskraft entfaltet, lesen wir hier in diesem Abschnitt noch zwei interessante Bemerkungen von Paulus. Und zwar zunächst die erste Bemerkung. Er schreibt hier, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinem Gebeten an euch zu denken. Wir können uns fragen, hat der Paulus nicht von dem Glauben der Epheser gewusst und von ihrer Liebe? Der Paulus hat doch die Gemeinde gegründet und war dann 3 Jahre da. Wieso schreibt er dann, nachdem ich von eurem Glauben und von eurer Liebe gehört habe? Paulus wusste natürlich um den Glauben und die Liebe der Epheser, zumindest von denjenigen Personen, die zur Gemeindegründung da waren. Aber das ist schon eine ganze Zeit her gewesen. Die Gemeinde hat sich ja weiterentwickelt. Paulus ist ja dann weiter auf Missionsreise gegangen. Und jetzt war der Paulus weg, Missionsdienst, und trotzdem blieb er mit seiner gegründeten Gemeinde in Verbindung. Das ist ja ganz interessant. Letzten Sonntag war ja der Andi Huber hier im Gottesdienst und hatte die Predigt. Und er war ja auch hier einige Zeit in der Gemeinde tätig, bevor er dann als Missionar ausgesendet wurde. Und der hat dann gesagt, also das habe ich nicht selber von ihm gehört, ich war ja selber nicht hier, sondern hatte in Zürich predigt. Und Moment, Sonntag vor einer Woche war das. Der Andi hat dann gesagt, ein Großteil von der Gemeinde, die anwesend war, hat er überhaupt nicht gekannt. Ungefähr die Hälfte hat er nicht gekannt. Also die Gemeinde hier in Bern, die hat sich seither, seit er in den Missionsdienst gegangen ist, enorm weiterentwickelt. Es sind viele Leute dazugekommen. Und bei Paulus war das ganz genauso. Ungefähr 52 nach Christus hat Paulus die Gemeinde in Ephesus gegründet, mit anderen Leuten zusammen, und dann war er 3 Jahre ungefähr dort. Im Jahr 57, also mit 2 Jahren Pause, hat er dann wieder die Ältesten von Ephesus getroffen. Das heißt, er hat nicht die ganze Gemeinde getroffen und gesehen, sondern verschiedene Leitungsträger von der Gemeinde, die Ältesten, hat er getroffen und hat sich mit ihnen unterhalten. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 20. Und dann ungefähr 60 oder 62 nach Christus schreibt er den Ephesern diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Also das kann man so annehmen. Also zwischen der Gemeindegründung und dem Brief sind ungefähr 10 Jahre vergangen, sind viele Menschen neu zur Gemeinde dazugestoßen und der Paulus, der hatte Freude über die Gemeindeentwicklung. So, wenn man weg ist von der Gemeinde und nicht so sicher ist, wie entwickelt sich die Gemeinde weiter? Es kann ja sich ins sehr Positive entwickeln, es kann aber auch das Gegenteil sein, dass es einfach bachab geht. Und der Paulus, wo er die Nachrichten von Ephesus gehört hat, der muss sehr erleichtert gewesen sein, sehr dankbar gewesen sein. Das schreibt er ja auch, dass er voller Dank ist. Er lässt nicht ab, zu danken für die Gemeinde. Und das ist wunderbar, wenn man so eine Gemeindeentwicklung erfahren kann, wo man dankbar für ist. Übrigens, 30 Jahre später war es mit Ephesus nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Es war zwar immer noch eine tiptoppe Gemeinde, aber in der Offenbarung lesen wir über die Gemeinde ein ganz großes Manko. Die erste Liebe hatte die Gemeinde verlassen. Hier dankt der Paulus noch für die Liebe, die herrscht. Aber 30 Jahre später ist das Brennen für Jesus verloschen gewesen. Die erste Liebe war nicht mehr da. Aber das sei nur hier am Rande erwähnt, das ist heute nicht unser Thema. Paulus hat jedenfalls die Gemeinde gegründet und nun hat sie sich enorm weiterentwickelt. Und eine zweite interessante Bemerkung, die wir hier lesen, ist, der Paulus betet weiter. Er dankt nicht nur für die Gemeinde, sondern er betet weiter auch dafür, Vers 18, dass die Gemeinde erleuchtete Augen bekommt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und das ist jetzt interessant. Der Paulus betet dafür, dass die Gemeinde erkennt, was für ein wunderbares Erbe haben wir denn? Was ist denn unsere Berufung? Dabei hat der Paulus das doch gerade in den Versen vorne dran geschrieben. Warum betet der Paulus denn noch dafür? Der sagt, lest genau meinen Brief und dann wisst ihr das. Nein, der Paulus schreibt hier, und ich bete dafür, dass ihr genau das erkennt, was ich euch auch geschrieben habe. Hochinteressant, was wir hier entdecken können. Denn das zeigt uns, das, was ein Verkündiger vom Evangelium lehrt, das kann er gar nicht unbedingt lehren, dass es auch ankommt. sondern da bringen vom Heiligen Geist dazu. Also, wenn der Markus, der Röbbi oder ich am Predigen sind, da können wir das nicht machen, dass die Verkündigung auch ankommt und verstanden wird und umgesetzt wird und begriffen wird, sondern das muss der Heilige Geist wirken in den Herzen der einzelnen Gläubigen. Und deshalb sind wir als Verkündiger aufs Gebet angewiesen. Also, dass wir selber für die Verkündigung beten, aber wir sind auch unendlich dankbar für eure Unterstützung im Gebet. Auch am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst treffen wir uns immer eine halbe Stunde vorher noch zum Gebet. Das ist eine wunderbare Unterstützung für die Verkündigung. Wir können das nicht machen, dass die Verkündigung ankommt, sondern wir sind auf Gebetsunterstützung angewiesen. Und das gilt jetzt nicht nur für die vollzeitlichen Verkündiger, sondern wir alle hier im Raum. Jedes Gemeindeglied ist ja herausgefordert, das Evangelium zu verbreiten. Wir haben ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die in der Sonntagsschule oder sonst im Jugendbereich, Jungscha, IG und so weiter, sich einsetzen für die Verkündigung vom Wort Gottes. Die sind auf Gebetsunterstützung angewiesen. Das kann man nicht machen, dass Kinder die Botschaft von Jesus Christus verstehen und auch annehmen. Da braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sind ja auch herausgefordert, unseren Mitmenschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, das Evangelium weiterzusagen. Wir haben von der AB Schweiz aus ja diese Aktion pour eux, auf Deutsch einer für einen, wo wir ganz bewusst auch für eine Person konkret beten wollen, dass wir sie zum Glauben an Jesus Christus führen können. Wir können ihnen schon das Evangelium erklären, aber wir sind genauso auch aufs Gebet angewiesen. Und das wollen wir beherzigen. Übrigens, man muss nicht bei 1 für 1 bleiben, man kann auch 1 für 3 nehmen. Also man kann gleichzeitig auch für 3 Leute beten, die man evangelistisch erreichen möchte. Und da wollen wir uns ermutigen lassen, im Gebet dran zu bleiben und in der Evangeliumsverkündigung dran zu bleiben. Es braucht beides. Damit das Evangelium verbreitet werden kann, da braucht es nicht nur Verkündigung, sondern da braucht es auch Gebet. Beides im Doppelpack. Und da wollen wir uns weiterhin dafür einsetzen. Und jetzt komme ich zu dem Thema, womit wir uns heute Abend schwerpunktmäßig beschäftigen wollen, nämlich die große Christuskraft. Interessant, wie auch bei den Schätzen in Christus, die der Paulus verkündigt hat den Ephesern und dafür gebetet hat, dass die Gemeinde das erfasst, so tut er auch für die große Christuskraft beten, dass die Gemeinde in Ephesus erkennt, was für eine große Christuskraft wir haben, uns zur Verfügung steht, und er tut auch ausführen, was diese große Christuskraft ist. Wir lesen ab Vers 19. Paulus sagt da: Ich bete dafür, dass ihr wisst, und dann, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er wirksam werden lassen, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Aus unserem alltäglichen Leben, da kennen wir ja ganz verschiedene Kräfte. Wer ein bisschen handwerklich arbeitet, der kennt verschiedene Kräfte, die Kraft von einem Hammer, die Trägheit der Masse und so, wo man ausnutzen kann, um einen Nagel reinzuhauen, den man allein so mit dem Daumen nicht reindrücken könnte. oder ein Pickel oder das Brecheisen, wo man sehr gut die Hebelkraft dann auch benutzen kann. Wir Menschen können mit ganz einfachen Hilfsmitteln schon unsere Kraft vervielfachen. Und wenn wir dann noch andere, kompliziertere Hilfsmittel hinzunehmen, dann können wir noch sehr viel mehr bewegen. Also mit einem Bagger kann man noch mal mehr bewegen, wie mit einem Pickel oder mit einer Schaufel oder so. Oder mit einer großen Tunnelbohrmaschine, da kann man den Gotthard durchlöchern. Ist genial, was wir Menschen alles machen können mit Maschinen, die wir erfinden können. Oder eine Atombombe können wir Menschen bauen. Also ich nicht, aber andere Menschen, die ein bisschen klüger sind wie ich. Und jetzt gibt's nicht nur physikalische Kräfte, die wir Menschen entfalten können, sondern auch psychische Kräfte, wo wir entfalten können. Lehrer machen das tagtäglich mit ihren Schülern. Die tun Kraft entfalten durch ihre Zunge, durch ihre Wörter, die sie in den Mund nehmen. Die können Schüler nämlich enorm ermutigen und dann macht es der Schüler oder die Schülerin vorwärts. Oder Lehrer können auch extrem demotivieren. Ich hatte so eine Franz-Lehrerin, die hat mich nicht sehr motiviert. Vielleicht hat sie auch recht gehabt, dass meine Aussprache im Französischen katastrophal ist oder so. Ja, nichtsdestotrotz bin ich in der Action Biblique gelandet. Also Gott kann auch Wunder tun. Oder wir sehen das in der Wirtschaft. Notenbanker können mit ein paar Worten ganze Finanzmärkte in Aufruhr bewegen. Also das ist enorm, was die mit ein paar Worten anrichten können. Oder der US-Präsident kann durch ein paar wenige drohenden Worte Bewegung in politische Krisenherde bringen, wo man davor gedacht hat, das ist unmöglich, dass da irgendwelche Bewegung reinkommt. Also wir Menschen, wir können uns auch großer psychischer Kräfte bedienen. Und jetzt ist die Kraft, die Gott hat, nochmal von ganz anderer Qualität. Die ist nämlich göttlich und nicht menschlich. Wenn wir sehen, was wir mit unseren menschlichen Kräften alles machen können, das ist schon phänomenal. Aber Gottes Kraft ist noch viel, viel größer, die ist nämlich göttlich. Das übersteigt unsere menschlichen Kräfte. Es steht hier, mit dieser göttlichen Kraft hat Gott seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Das ist uns Menschen nicht möglich. Eine Person, die wirklich tot ist, also Wiederbelebungsversuche sind da total zwecklos, so eine Person können wir nicht wieder von den Toten auferwecken. Bei Jesus war das ja so. Medizinisch war da überhaupt nichts mehr zu machen. Als Zeichen, dass Jesus wirklich tot war, hat man ihm ja in die Seite gestochen. Blut und Wasser kam daraus, so steht es in Johannes 19. Und medizinisch gesehen ist es so, dass wenn ein Mensch stirbt, dass da auch das beim Blut eine Trennung stattfindet. Also das Herz pumpt ja nicht mehr und dann sickern die oder dann setzen sich die roten Blutplättchen unten ab, weil die ein bisschen schwerer sind und das Blutplasma, ist oben und auch die weißen Blutkörperchen und so. Also da findet eine Trennung statt und dann hat man eben jetzt in der biblischen Sprache Blut und Wasser. Also Jesus war wirklich ganz tot, nicht irgendwie scheintot. Medizinisch ist es belegt. Aber jetzt mit der Auferweckung von Jesus Christus hat Gott bewiesen, dass er Schöpfungskraft hat. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und mit dieser seiner großen Schöpfungskraft wirkt Gott durch Christus an uns. Phänomenal. Mit seiner Schöpfungskraft wirkt Gott durch Jesus Christus an uns. Das müssen wir uns bewusst machen. Denn wenn wir wissen, derjenige, der Schöpfungskraft hat, ist bei uns, da müssen wir vor anderen Mächten keine Angst mehr haben. Da müssen wir keine Angst mehr haben, sondern da können wir getrost unser Leben führen. Denn wir dürfen wissen, so wie Christus von den Toten auferstanden ist, so werden wir auch mal von den Toten auferstehen. Wir dürfen eine Hoffnung im Hinblick auf die Zukunft haben. Der Tod, der ist und bleibt zwar unser letzter Feind, aber der Tod hat bei uns nicht das letzte Sagen. Es ist berechtigt, wenn man vielleicht Angst hat vor dem Sterben, weil man das noch nicht weiß, wie das genau geht. Man hat es ja noch nie gemacht. Einige haben Angst vor dem Sterben, aber wir dürfen wissen, der Tod hat nicht das letzte Sagen. Der letzte Feind, der Tod, den hat Jesus Christus besiegt. Der Tod mag unser letzter Feind sein, aber er hat sein Schrecken verloren, weil er ein besiegter Feind ist. Und nicht nur im Hinblick auf die Zukunft, auf die Totenauferstehung, können wir die gewaltige Kraft Gottes erfahren. Wir durften diese gewaltige Kraft Gottes alle schon erfahren, denn wir haben schon mal eine Totenauferstehung erlebt, nämlich eine geistliche Totenauferstehung. In Epheser 2, Vers 1, da steht nämlich, dass wir tot waren aufgrund unserer Übertretungen, aufgrund unserer Sünde waren wir geistlich tot. Und jetzt haben wir durch den Glauben an Jesus Christus quasi eine geistliche Totenauferstehung erleben dürfen. Gott hat uns zu dem Zeitpunkt unserer Bekehrung und Wiedergeburt aus dem Herrschaftsbereich des Teufels entrissen und uns hineinversetzt in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Und es ist eine enorme Kraftleistung gewesen, dass wir von dem einen Herrschaftsbereich in den anderen Herrschaftsbereich hineinversetzt worden sind. Das ist eine ganz geniale Sache. Und seit diesem Zeitpunkt dürfen wir uns in der Hand von Jesus Christus wissen. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wenn wir uns in der Hand von Jesus Christus wissen dürfen, da dürfen wir sicher und geborgen sein, weil dann sind wir in der Hand der mächtigsten Person überhaupt. Jesus sagt es ja wunderbar in Johannes 10, Verse 27 bis 29. Da sagt er seinen Jüngern: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wunderbar. Wenn wir in der Hand Jesu, wenn wir in der Hand Gottes sind, sind wir in der Hand des mächtigsten Herrschers überhaupt. Wir dürfen uns da sicher und geborgen wissen. Wunderbar. Also im Hinblick auf die Zukunft, bei der Totenauferstehung, werden wir die große Kraft Gottes erfahren. Wir haben die große Kraft Gottes erfahren bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Wir sind in das Reich Christi hineinversetzt worden und auch in der Gegenwart. Im Hier und Jetzt können wir Gottes große Kraft erfahren. Wie zum Beispiel? Manchmal ist es ja so, dass wir mit Charakterschwächen zu kämpfen haben. Charakterschwäche, Ungeduld. Charakterschwäche, dass man nicht so selbstbeherrscht ist, wie man sich's eigentlich wünscht, sondern dass man sehr schnell die Position von einem Rechthaber einnimmt Und wenn man Rechthaber ist, dann ist man nicht unbedingt Friedensstifter, was wir von unserem Auftrag her sein sollten, sondern da sind wir eher ja, das Gegenteil, Kriegsstifter, weil durch unsere Rechthaberei, da machen wir uns nicht nur Freunde. Ja. Und jetzt ist es so, wenn wir solche Charakterschwächen haben, da leiden wir selber drunter und unsere Mitmenschen, die mit uns da eben zu tun haben, die leiden auch drunter. Und dann hat man vielleicht schon ab und zu versucht, sich zu ändern und hat sich gesagt, Christopher, jetzt musst du dich aber zusammenreißen. Oder vielleicht heißen nicht alle Christopher, da kann man seinen Eigennamen einsetzen. Jetzt reiß dich zusammen und mach, das schaffst du eigentlich schon. Und dann hat man sich so oft zusammengerissen, dass man ganz zerrissen ist. Irgendwie hat man es nicht geschafft. Und genau das ist der falsche Ansatzpunkt. Wir müssen, wo wir an Charakterschwächen leiden, nicht uns selber zusammenreißen und bei unserer eigenen Disziplin, bei unserer eigenen Kraft andocken, sondern bei der großen Kraft Christi. Da müssen wir andocken. Und das machen wir, indem wir ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, du siehst da die Situation und wie ich in dieser Situation ungeduldig bin. Du siehst, wie ich Mühe habe mit der Rechthaberei. Ich weiß es halt immer besser. Das ist einfach eine Schwäche von mir. Und Herr Jesus, hilf du mir, das zu überwinden? Hilf du mir, ein Friedensstifter zu sein? Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Hilf du mir, den Schritt der Versöhnung zu gehen, der dran ist? Und dort, wo wir an Gottes Kraft andocken, manchmal ist es auch ein Kampf, bis da so eine Charakterschwäche überwunden ist und manchmal ist es eine Hilfe, diesen Kampf noch mit einer anderen Person zusammen durchzustehen, wo ein im Gebet unterstützt. Aber wo wir das in der Kraft Christi angehen, nicht aus eigener Kraft, da passieren Dinge, die sind uns Menschen unmöglich. Nämlich, dass wir uns selbst verändern. Nicht, dass wir uns selbst verändern, sondern dass Christus uns verändert. Dass Christus uns verändert, weil seine Kraft an uns wirkt. Und jetzt wollen wir nicht einfach denken, wunderbar, dass es die Christuskraft gibt, sondern wir wollen die Christuskraft auch benutzen. Wir wollen sie auch benutzen und ins Gebet gehen, dort, wo wir an Charakterschwächen leiden. Oder es vielleicht in der Gemeinde eine Sache, man hat so gute Vorstellungen, so und so sollte es laufen und am liebsten würde man das sofort umsetzen und dann will man Dinge in Bewegung setzen und so. Und in lauter seiner Ungeduld tut man dann Leute anschuldigen, warum machst du das nicht? Und warum tust du dies nicht? Und das sollte man eigentlich lassen und verändern. Und dann fängt man an, andere Leute in unguter Weise fertig zu machen oder über Leute recht schlecht zu reden. Und viel sinnvoller wäre es doch, wenn wir uns in Geduld üben und die ganze Sache Gott im Gebet anbefehlen, wo wir nämlich Gott die Sache anbefehlen. Und mit seiner Kraft arbeiten und nicht mit unserer Ungeduld arbeiten, sondern mit seiner Kraft. Da entfaltet sich Gottes Kraft. Und das wollen wir tun. Wir wollen an Gottes Kraft andocken, nicht an unserer eigenen Kraft. Ja, manchmal ist es aber auch so, dass Gott uns in Aufgaben hineinstellt, wo wir den Eindruck haben, das überfordert jetzt meine Kräfte. Das schaffe ich unmöglich. Meine Kräfte, meine Weisheit, meine Ressourcen, meine Kapazitäten, meine Zeit, das reicht unmöglich aus für all die Herausforderungen, wo ich drinstehe. Und diese Herausforderungen sind manchmal nicht unbedingt nur Dienste für das Reich Gottes in der Gemeinde, sondern sind Dienste für das Reich Gottes in der Familie? Sind Dienste für das Reich Gottes am Arbeitsplatz, im Beruf? Und wo wir vor so großen Herausforderungen stehen, wo wir fast resignieren wollen, weil wir sehen, das überfordert mich. Da wollen wir nicht resignieren, sondern wollen zu dem gehen, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, zu Jesus Christus und ihn um seine Hilfe, seine Kraft und seine Weisheit bitten. Übrigens, ich möchte da gerade eine Klammerbemerkung machen. Es ist ein falsches Denken, wenn wir denken, nur das, was man ins Gemeindeprogramm investiert, nur das ist Reich Gottes Arbeit. Nur das ist Gemeindearbeit. Wenn wir uns zu Hause in die eigene Familie geistlich investieren, dann ist das ein ganz wertvoller Bestandteil von der Gemeindearbeit. Oder wenn wir ein Zeugnis sind am Arbeitsplatz, ist das ein ganz wertvoller Bestandteil von der Gemeindearbeit. Und so wollen wir nicht irgendwie unser Leben auseinanderdividieren in geistlichen Teil vom Leben und in ungeistlichen Teil, sondern unser ganzes Leben soll ja ein wohlgefälliger Gottesdienst sein. Ja, mit Gottes Kraft wollen wir auch mitten in unserem alltäglichen Leben rechnen und nicht begrenzt auf unsere eigene Kraft unser Leben gestalten. Gott ist durch Jesus Christus mit seiner Kraft in unser Leben getreten. Und jetzt wollen wir nicht so tun, als ob wir diese Kraft gar nicht hätten, sondern wollen auch an dieser Kraft Christi immer wieder andocken. Und jetzt gibt es noch was ganz Fantastisches an dieser Kraft Christi. Nämlich diese Kraft Christi, diese Kraft Gottes ist nicht nur etwas, was wir in unserem persönlichen Leben erfahren können, sondern die große Kraft Christi zeigt sich auch in der Weltgeschichte, in der Vergangenheit, bei der Schöpfung. Wenn wir die großen Berge ansehen, wenn wir das Weltall ansehen, das hat alles Gott geschaffen durch sein Wort. Durch Jesus Christus hat er die ganze Welt gemacht. Ist eigentlich ungeheuerlich. Und auch weiter in der Geschichte hat Gott seine große Kraft immer wieder bewiesen. Beim Auszug von Ägypten, wo er die Ägypter mit vielen Plagen geplagt hat, bis endlich Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausziehen konnte. Oder wenn wir 70 Jahre zurückdenken, die Gründung vom Staat Israel. Auch das ist eine Machttat Gottes eigentlich gewesen. Und dass der Staat Israel, umgeben von lauter Feinden, bis auf den heutigen Tag existiert, das ist auch ein Beweis der großen Kraft Gottes, wo wir beobachten können. Also wir sehen das in der Vergangenheit bis zum heutigen Tag, dass Gott mit seiner großen Kraft auch in der Weltgeschichte wirkt. In Zukunft wird das noch in ganz gewaltigerer Weise sein, dass wir das Wirken der Kraft Gottes, dass wir diese Wirkkraft Gottes sehen können. Nämlich, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, er kommt dann nicht in Armut und Niedrigkeit wie bei seiner ersten Ankunft, sondern er wird dann in Macht und Herrlichkeit kommen. Und dann werden wir die positiven Auswirkungen seiner Kraft auf der ganzen Erde erfahren können. Also ich freue mich schon auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und wir das erleben können, was das für positive Veränderungen für die ganze Welt haben wird. Aber nicht nur in der Vergangenheit und in der Zukunft, sondern auch in unserer Gegenwart ist die große Kraft Gottes erfahrbar in der Weltgeschichte. Es heißt ja hier, dass Gottes Kraft größer ist als hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft, jeder Name, der genannt wird, mit dieser Aufzählung, das sind sowohl die sichtbaren, menschlichen, irdischen Kräfte gemeint, wie auch die unsichtbaren, dämonischen Kräfte und Engelskräfte. Also sowohl sichtbare wie unsichtbare Kräfte, da ist Jesu Kraft größer wie alles. In unserer Zeit, wo wir drin leben, hier in der Schweiz, mitten in Europa, da gibt es verschiedene Mächte und Dinge, die uns Angst machen können. Der Islam zum Beispiel. Wenn man sieht, wie der Islam sich mehr und mehr auch in Europa ausbreitet und eine Macht ist, immer mehr Rechte beansprucht, da kann uns das Angst machen. Auf der einen Seite hat man den Islam und auf der anderen Seite haben wir was anderes, nämlich die ganze Gender-Ideologie. Die macht uns auch Angst. Denn hinter der Gender-Ideologie, da steht ja eigentlich das große Schlagwort der Selbstbestimmung des Menschen. Also der Mensch soll selbstbestimmt sein Leben gestalten können, tönt auf den ersten beim ersten Hören eigentlich recht gut, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes wie die teuflische Lüge, die man vom Paradies erkennt. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr dürft und könnt alles machen, wie ihr wollt. Und diese Ideologie, die durchdringt mehr und mehr unser ganzes ehemalige christliche Abendland. Auf politischer Ebene, auf juristischer Ebene, im Bildungsbereich haben wir das mit dem Lehrplan 21, da ist die Gender-Ideologie voll drin, zwar nicht dem Namen nach, aber dem Inhalt nach und lieber dem Namen nach und nicht dem Inhalt nach, wie andersrum, und weil das andere ist ein bisschen gefährlicher. Aber zum Glück gibt es auch Lehrpersonen, die sind noch normal. Ja. Aber das kann uns Angst machen, wenn man es sieht, auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Ideologie, die man als widergöttlich bezeichnen muss, unsere Gesellschaft durchdringt. Und vom Paradies her wissen wir, was diese Ideologie, dieses Gedankengut bringt. Der Teufel sagt, so könnt ihr euch selbst verwirklichen, das ist gut für euch, aber im Grunde genommen ist es eine große Lüge gewesen. Das hat den Menschen unglaublich geschadet. Und das wird, diese ganze Ideologie, die schadet schon unserer Gesellschaft und sie wird unserer Gesellschaft noch viel, viel mehr schaden. Und das kann uns Angst machen, wenn wir sehen, auf wie vielen Ebenen das durchgesetzt wird. Und dann gibt es manchmal auch Dinge, die machen uns Angst auf ganz persönlicher Ebene. Da macht man sich gar nicht so viel Gedanken wegen den großen Zügen, Islam und Gender und so weiter, sondern da hat man vielleicht Angst wegen seinem Jobverlust. Wir haben es gerade in der Zeitung gelesen, PostFinance oder OVS, ehemals Vögele, ein großer Stellenabbau. Da kann man Angst haben. Und einige Leute, die haben Angst, wie geht's mit meinem Job weiter? Oder andere haben Angst wegen ihren Nachbarn. Ja, da kann man auch Angst vor haben. Nämlich, wenn die einem zu leid werden und man ständig in der Angst leben muss, wann kommt die nächste, die nächste fiese Attacke von meinem Nachbarn? Und das kann einen Angst machen. Und bei allem ist eins wichtig, dass wir sehen, es gibt jemand, der größer ist. Es gibt jemand, der größer ist als der Nachbar. Und es ist nicht man selbst, das ist Jesus Christus. Es gibt jemand, der größer ist als der Islam. Es gibt jemand, der größer ist als die ganze Ideologie. Es gibt jemand, der größer ist als das Rechtssystem. Es gibt jemand, der größer ist wie die Politik und jemand, der größer ist wie die größten Diktatoren, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, Gott ist immer noch größer. Und entsprechend ermutigt uns Jesus auch ganz wunderbar. In Lukas 12, Vers 4 und 5, da sagt Jesus: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. In die Hölle werfen, das kann nicht der Teufel. Das kann Gott, das kann Jesus Christus. Ihn sollen wir fürchten. Und wenn wir ihn fürchten, wenn wir Vergebung von den Sünden haben und in der Nachfolge von Jesus leben, dann müssen wir uns nicht vor Menschen fürchten, die allerhöchstens unseren Leib fürchten können, aber mehr nicht, sondern wir wollen Gott fürchten. Gott, der eines Tages auch den Teufel in die Hölle werfen wird. Gott wollen wir fürchten. Und jetzt ist es so, wenn wir Gott fürchten, der oberste Machthaber, der oberste Richter ist, dann können wir trotz all den negativen Mächten und Gewalten, denen wir ausgesetzt sind, Frieden haben, innere Ruhe haben, getrost sein. Denn wir wissen eins: Gott ist in Control. Gott hat die Kontrolle. Er verliert nicht die letzte Kontrolle. Wie gut ist es zu wissen, was für einen mächtigen Herrn wir haben. Und jetzt heißt es hier, dass Gott diesen Herrn Jesus Christus, diesen mächtigen Herrscher, uns als Gemeinde als Haupt gegeben hat. Verse 22 und 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Was für ein großes Vorrecht haben wir hier in der Gemeinde, dass Gott uns Jesus Christus als Haupt gegeben hat. Derjenige, dem aller Reichtum gehört, derjenige, der alle Macht besitzt im Himmel und auf Erden, der ist das Haupt der Gemeinde. Und was bedeutet das für uns? Was hat das für eine Konsequenz für uns? Das hat für uns zur Konsequenz, dass wir die Erfüllung unseres Lebens, die Fülle vom Leben, nicht in der Welt suchen müssen, sondern in der Gemeinde Jesu Christi. Wunderbar, ist eine Befreiung, wenn wir die Erfüllung unseres Lebens nicht in der Karriere suchen müssen, wenn wir die Erfüllung unseres Lebens nicht in der Wissenschaft suchen müssen, wenn wir die Erfüllung unseres Lebens nicht im Reisen suchen müssen, im Wellnessen oder sonstigen Dingen, sondern wenn wir sie in der Gemeinde Jesu Christi, wenn wir sie in der Gemeinde Jesu Christi haben dürfen. Wir finden die Erfüllung unseres Lebens nur dann, wenn wir auch die Stellung, die Gott uns zugedacht hat, in seiner Gemeinde auch einnehmen. Und jetzt ist mir eins wichtig. Wenn ich hier davon rede, wir erfahren die Erfüllung unseres Lebens nur dann, wenn wir unsere Stellung in der Gemeinde Jesu Christi einnehmen, dann meine ich damit nicht unbedingt nur die AB Bern, sondern da meine ich unsere Stellung in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi, im Leib Jesu Christi. Da müssen wir uns alle Gläubigen zu allen Zeiten, an allen Orten vor Augen haben. Und jetzt, wenn wir in diesem breiten Rahmen Gemeinde verstehen und mal beobachten, was das bedeutet, dann sehen wir, dass wir da unerhörte Möglichkeiten eigentlich haben, uns von Gott brauchen zu lassen. Denn wenn wir die Stellung einnehmen in der weltweiten Gemeinde Jesu, also ist sehr wichtig, dass wir auch in der örtlichen Gemeinde mitarbeiten, aber manchmal hat Gott für uns was anderes vor. Manchmal hat Gott für uns vor, dass wir Karriere machen, beruflich Karriere machen und Gott dann mit unserer Karriere dienen. Das ist ganz wichtig, nicht, dass wir der Karriere dienen mit unserem Leben, sondern dass wir Gott mit unserer Karriere dienen. Denn solche Menschen brauchen wir. Wir brauchen solche Leute, nicht nur deshalb, dass sie ein bisschen mehr den Zehnten in die Gemeinde und in die Mission geben können, sondern wir brauchen vor allem auch solche Leute, dass die zeigen können, was ein guter Chef ist. Was ein Chef ist, der Gott ehrt. Und jetzt gibt es ja auch andere Menschen, die glauben nicht an Jesus und die machen auch Karriere. Und denen muss man auch Zeugnis geben, dass Karriere nicht alles ist, sondern dass man die Erfüllung nur bei Gott finden kann. Und wenn jetzt Leute, die Karriere gemacht haben, anderen Leuten Zeugnis geben können, die ebenfalls Karriere gemacht haben, das ist wunderbar. Solche Menschen braucht es. Menschen, die Karriere machen und Gott dabei dienen. Die nicht der Karriere dienen, sondern die Gott dienen bei ihrer Karriere machen. Und dann brauchen wir auch Menschen, die Spitzenleistungen in der Wissenschaft bringen. Nicht, um der Wissenschaft zu dienen, dass es eine Doktorarbeit oder zwei mehr gibt und ein Professor mehr auf der Welt, sondern dass sie Gott mit ihren Forschungen ehren. Wenn da Menschen in der Forschung sind, vielleicht in der Biologie oder so, und dann was Hervorragendes herausfinden und dann auf den Schöpfer verweisen können, das ist eine ganz geniale Sache. Wenn man nicht dann so Wissenschaft betreibt und hier haben wir wieder ein Wunder von der Evolution, das wir nicht erklären können, sondern wenn da dann ein Forscher ist, der sagt, und wir haben einen genialen Schöpfer. Das ist nur Gott zu verdanken und so zu erklären. Solche Spitzenwissenschaftler brauchen wir und ich bin froh, dass es solche gibt. Wir brauchen heute auch Familien, an denen man erkennen kann, wie Gott Familie gedacht hat. Und wenn man jetzt ganz normal Familie lebt, wie Gott sich das vorgestellt hat, wo nicht einfach jeder an sich denkt, sondern wo man Rücksicht aufeinander nimmt, wo man zusammenhebt, nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schlechten Zeiten und vor allem, wo man sich auch von Gottes Wort prägen lässt. Da können wir ein Zeugnis sein in der Nachbarschaft. Das brauchen wir. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von der Reich Gottes Arbeit. Familien, die ein Zeugnis sind in ihrer Nachbarschaft. Solche Familien kann man quasi bezeichnen als einen Stützpunkt der Liebe Gottes mitten in einer Welt, wo sonst die Selbstliebe dominiert. Also wo Familien ihr Leben an Gottes Wort ausgerichtet leben. In der Liebe Gottes leben und diese Liebe ausstrahlen, das sind das wie kleine Stützpunkte, die so verteilt sind in unseren Dörfern und Städten und so. Und das braucht es ganz dringendst, damit die Menschen sehen, wie sich Gott das eigentlich gedacht hat mit Familie. Und jetzt ist es weiter auch so, dass Gott uns als Glieder seiner Gemeinde nicht nur dann brauchen möchte, wo wir etwas leisten oder vorweisen können, sondern Gott will uns auch in unseren Schwachheiten gebrauchen. Manchmal müssen wir ja ganz schwere Dinge durchmachen. Und auch in diesen Zeiten will Gott uns als seine Glieder gebrauchen in dieser Welt. Denn gerade wo wir Schweres durchmachen müssen oder Dinge erleiden müssen, können wir der Welt zeigen, dass wir einen unerschütterlichen Trost haben. Dass wir einen Halt haben, dass wir eine Hoffnung haben über die schweren Umstände hinaus, nämlich den lebendigen Gott, dass wir eine Kraft im Leben haben. Christus, der unser Haupt ist, mit dem wir verbunden sind. Das wollen wir ausstrahlen. Und dann wollen wir uns natürlich alle auch brauchen lassen zum Aufbau der Gemeinde hier vor Ort in der Arbe Bern. In der Mitarbeit, in den Finanzen, im einander tragen, im Guten und im Schlechten, immer Anteil geben und Anteil nehmen und vor allem auch im Gebet. Und dort, wo wir uns jetzt von Jesus als Glieder seines Leibes brauchen lassen, mitten in unserem Alltag, von Montag bis Samstag, wir auch in der Gemeindearbeit, Sonntag und auch bei den anderen Gemeindeanlässen, da dürfen wir erfahren, wie Jesus Christus als fürsorgliches Oberhaupt für uns sorgt. Wie er uns im Schweren, wie auch im Guten, seinen Segen und seine Kraft erfahren lässt. Und das ist eine geniale Sache, diesen unseren Herrn Jesus Christus erfahren, wie er uns seinen Segen und seine Kraft erfahren lässt. Einen wunderbaren Herrn dürfen wir haben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Haupt bist, das Haupt der Gemeinde. Du hast uns gesegnet mit unwahrscheinlich großem geistlichen Segen. Wir können dir nur dafür danken. Wir danken dir aber auch, dass du mit deiner Kraft gegenwärtig bist. Du hast deine Kraft erwiesen bei der Schöpfung, in der Geschichte Israels, aber auch in unserem Leben, wo du uns gerettet hast. Wir danken dir, dass du hoch erhaben bist über jedes Fürstentum, über jede menschliche Macht, über jede Gewalt, über jeden Namen, der genannt wird. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und wir bitten dich, dass deine Kraft mächtig in, an und durch uns wirken kann. Gebrauch du uns zu deiner Verherrlichung und zum Bau deiner Gemeinde. Amen.